Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. Auf ein Wort. Er sagte, es sei meine Schuld, dass er trinken müsse. Im Rahmen meiner Veranstaltung sowie in Gesprächen und Telefonaten erlebe ich täglich die Sorgen, Ängste und tiefen Nöte von Menschen, die sich im Umfeld Suchtkranker befinden. Ganz gleich, ob wir sie als Co-Abhängige oder Mitbetroffene bezeichnen, eines verbindet sie. Sie leiden sehr unter dem Verhalten ihres Partners, Kindes, Freundes oder auch Kollegen. Selbstverständlich behandle ich alle Kontakte stets professionell, diskret und unter strikter Verschwiegenheit. Mit der Journalistin, Autorin Gilda Sahebi verbindet mich seit längerem ein freundschaftlicher Kontakt. Vieles haben wir gemeinsam. Kürzlich veröffentlichte Gilda im Zeitmagazin Ausgabe 725 einen Artikel zu genau diesem Thema und ich habe sie gebeten, diesen Beitrag im Rahmen eines Podcastes vorlesen zu dürfen. Gilda schildert darin ihre persönlichen Erfahrungen und Empfindungen und gibt Einblicke in die Gefühlswelt eines Mitbetroffenen und Co-Abhängigen. Er sagte, es sei meine Schuld, dass er trinken müsse. Als sie sich verliebt, weiß sie nichts von seiner Alkoholsucht und verliert sich in seiner Unberechenbarkeit und dem Drama, bis sie sich aus der Co-Abhängigkeit befreit. Von Gilda Sahebi, 3. August 2025. Als es anfing, dachte ich, das sei normal. Jede Beziehung geht schließlich durch eine schwierige Phase, sagte ich mir. Egal, was ich tat, er war genervt von mir. Schrieb ich zu oft am Tag Nachrichten, war ich anhänglich. Meldete ich mich einen Tag nicht, war ich manipulativ. Erzählte ich von einem netten Kollegen, machte er ihn schlecht. Erzählte ich von einem anstrengenden Kollegen, fand er, ich solle mich nicht so anstellen. Ich liebte ihn. Ich wollte diese Beziehung. Also nahm ich mir vor, mich ein bisschen zusammenzureißen und für Harmonie zu sorgen. Ich wusste damals nicht, dass ich keine Schuld trug, sondern dass ich in einer Dynamik gefangen war, die ich nicht kontrollieren konnte. Genauso wenig wie er. Ich war mit einem Alkoholiker zusammen. Ich wusste nicht, dass er Alkoholiker war. Ob er es wusste, ich weiß es nicht. Weder war er ständig betrunken, noch sah man ihm seinen Konsum an. Er war attraktiv, fit, er schien gesund. Er war erfolgreich in seinem Job, er war beliebt, er war lebenslustig. Wir tranken zum Abendessen Wein. Beim Ausgehen trank er Bier, so wie alle anderen auch. Dass er fast jeden Tag trank, fiel mir nicht auf. Warum auch, tun ja viele. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnet Abhängigkeit als chronische Erkrankung, die sich auf das Gehirn der betroffenen Person auswirkt. Die Betroffenen verhalten sich auf eine Art und Weise, die ihnen schade, so die WHO. Sie haben ein intensives Verlangen, die Substanz oder Droge zu nutzen, wobei es auch substanzlose Abhängigkeiten wie Spielsucht oder Kaufsucht gibt. Menschen brauchen immer mehr von der Droge und werden mit der Zeit psychisch oder physisch abhängig. Soweit die Definition der WHO. Weiter mit Gilda. Es ist schwierig festzustellen, ab wann genau ein Mensch alkoholabhängig ist. Die Menge allein ist zum Beispiel nicht ausschlaggebend. Dazu ist der Prozess der Abhängigkeit zu komplex. Zwar trank mein Partner viel und regelmäßig, es gibt aber auch Menschen, die aufgehört haben zu trinken und dennoch die emotionalen Wunden einer Abhängigkeit in sich tragen, weswegen sie anfällig sind, wieder zu konsumieren. Es gibt Abhängige, die seltener trinken, dann aber in den Rausch hinein. Dazu kommt, dass viele den Weg zur Einsicht einer Abhängigkeit nicht finden. Das macht es schwer für sie, damit umzugehen oder daran zu arbeiten. Es gibt keine Zahlen darüber, wie viele sogenannte funktionierende Alkoholiker es gibt. Eine Definition beschreibt nicht ansatzweise, was Abhängigkeit in der Realität bedeutet. Nicht, was es für die betroffene Person bedeutet und erst recht nicht, was es für die Menschen bedeutet, die dieser Person nahestehen. Für mich bedeutete es Schmerz, Schuldgefühl und Scham. Es war die Unberechenbarkeit, die mich emotional in den Abgrund führte. Wir konnten den wunderbarsten harmonischen Abend haben. Am nächsten Morgen wurde sein Blick grimmig, wenn er mich nur anschaute. Am Abend sagte er, ich sei die schönste, klügste, beste Frau, die er kenne. Am Morgen war ich Abschaum. Kamen wir an einem Tag von einem harmonischen Urlaub zurück, wollte er die Beziehung am nächsten Tag beenden. Sagte er mir in einer Woche, dass er eine Pause von der Beziehung brauchte, stand er in der nächsten Woche weinend an meiner Haustür, bat mich um Verzeihung. Ich entwickelte eine Angst vor meinen eigenen Gedanken und Gefühlen. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich gesagt? Wie kann ich es besser machen? Ich wusste damals nicht, dass es für diese Emotionen einen Namen gibt. Co-Abhängigkeit. Es sollte Jahre dauern, bis ich es verstand, bis ich mich verstand, bis ich heilte. Man könne sich Abhängigkeit als soziales System vorstellen, das wie eine Batterie ein Minus- und einen Pluspol hat, erklärt Jens Flasbeck. Flasbeck arbeitet als psychologischer Psychotherapeut und hat seinen Schwerpunkt in der Behandlung Angehöriger von Suchtkranken. Angehörige geben und Suchtkranke nehmen. In diesem Modell der Co-Abhängigkeit, sagt Flasbeck, kann der Suchtkranke als Minuspol betrachtet werden, denn er verhält sich uneinsichtig, selbstsüchtig und verantwortungslos, beschuldigt andere. In der Folge entstehe im übertragenen Sinne bei der anderen Person der Pluspol. Sie verhalte sich problembewusst, selbstlos und übermäßig verantwortungs- und schuldbewusst und nicht selten unterwürfig. Daraus entstehe eine einseitige Tendenz, wie bei einer Batterie der Strom vom Plus- zum Minuspol fließe. Angehörige geben und Suchtkranke nehmen, sagt Flasbeck. Es fließen Aufmerksamkeit, Mühe, Liebe, Geld und Nerven. Seine Gefühle wurden meine Gefühle. Mir fiel ein Stein vom Herzen, wenn er mir die Tür zu seiner Wohnung öffnete und lächelte. Das bedeutete, ich darf auch gut drauf sein. Es wird ein guter Abend. Wenn er gute Laune hatte, konnte ich meine Arbeit gut erledigen. Ich konnte mich konzentrieren. Ich war fleißig. Ich war produktiv. Wenn er keine gute Laune hatte, war es, als legte sich ein großer Schatten über mich. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte ein Ziehen in meiner Brust. Ich spürte Angst. Ich wusste irgendwann nicht mehr, wo ich aufhörte und wo er begann. Abhängige haben eine Erkrankung. Sie tragen keine Schuld dafür, dass sie abhängig sind. Sie verletzen Menschen und konsumieren dann, um zu vergessen, dass sie Menschen verletzt haben. Natürlich tun das nicht alle von Abhängigkeit betroffenen Menschen, aber viele. Sucht kann jeden treffen, ob arm, ob reich, männlich, weiblich, nonbinär, junge, alte, gebildete und nicht gebildete Menschen. Es gibt niemanden, der geschützt ist. Laut Bundesgesundheitsministerium haben in Deutschland 9 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren einen problematischen Alkoholkonsum. Gerade die Abhängigkeit von Alkohol ist eine regelrechte Pandemie. Besonders in Deutschland, wo Alkohol gefeiert wird, als normales Konsummittel gilt, von Politikern gepriesen wird. Nicht wer trinkt, fällt auf, sondern wer nicht trinkt. Es ist leicht, eine funktionierende Alkoholikerin zu sein. Wann wird Trinken schon problematisiert? Dann, wenn man es den Menschen ansieht, wenn sie auf der Straße leben, wenn sie eine rote Nase und eine kaputte Haut haben. Wer in der akademischen und wohlhabenden Welt lebt, der säuft nicht, der genießt. Viele Menschen leiden in Deutschland unter Alkohol und anderen Arten der Abhängigkeit. Es ist also wichtig, dass die Betroffenen im Fokus stehen und vor allem, dass ihnen geholfen wird, dass ihre Abhängigkeit als Erkrankung wahrgenommen und als solche akzeptiert wird. Aber was ist mit den Millionen von Menschen, die den Suchtkranken nahestehen? Scham durchkroch meinen Geist und meinen Körper. Mein Alltag war von Gedanken geprägt, was ich tun könnte, dass es ihm gut ging. Was ich tun könnte, damit er nicht gestresst zur Arbeit geht. Was ich tun könnte, damit er auch mal mich sieht. Damit er mir auch mal wieder ein liebes Wort schenkt. Es gab Tage, da war ich glücklich in der Beziehung. Es gibt zahllose Urlaubsfotos, die das beweisen. Es funktioniert doch, sagte ich mir an diesen Tagen. Wenn ich alles richtig mache, dann kann es gut gehen. Ich musste mich einfach anstrengen. Ich schaffe das. Manchmal stritten wir bis in die Nacht hinein. Oft holte er sich dann ein Glas Wein und sagte, es sei meine Schuld, dass er jetzt trinken müsse. Selbst in solchen Momenten kam mir nie der Gedanke, dass er abhängig sein könnte. Alkoholismus war so ein hässliches Wort und er war weit weg von meiner feinen akademisch und intellektuell geprägten Welt. Ich wurde abhängig von diesem Drama in der Beziehung. Es waren die einzigen Momente, in denen ich das Gefühl hatte, etwas zurückzubekommen. Seine Aufmerksamkeit, seine Verzweiflung, seine Liebe oder das, was ich dafür hielt. Ich versuchte Drama, um diese Momente zu haben. Schon vor der co-abhängigen Beziehung fiel es mir schwer, Nein zu sagen, Grenzen zu ziehen. Es war mir wichtig, dass ich gemocht werde, was Menschen von mir denken, wie ich anderen gefallen kann. Jetzt schämte ich mich für meine Schwäche. Die Differenz zwischen meinem Selbstbild und dem, wie ich mich fühlte, wurde immer größer. Je größer sie wurde, desto größer wurde meine Scham. Hinter der Fassade verstecken sich vielfältige Ängste, Scham und Schuldgefühle, Selbstzweifel und Ablehnung. Erschöpfung, Bitterkeit und eine große Verzweiflung im Leben zu kurz zu kommen, sagt der Psychotherapeut Jens Flasbeck. Je mehr die Angehörige sich anstrengt, desto mehr erschöpft sie sich, denn sie hält immer weniger zurück. Ich wusste nicht einmal, dass ich in einer Beziehung mit einer abhängigen Person war. Mein Fall war deswegen anders als die Erfahrung anderer Menschen. Die sich zum Beispiel wünschen, dass die Mutter, der Partner, die Freundin, der Sohn mit dem Alkohol oder dem Drogenkonsum aufhört, was wiederum einen Kreis aus Vorwürfen, Scham und Trauer auslösen kann. Und dann gibt es natürlich Menschen, die zwar mit einer abhängigen Person in Beziehung stehen, die sich aber abgrenzen können und nicht in eine Co-Abhängigkeit geraten. Jede Erfahrung ist zutiefst individuell. Und trotzdem ist das Fundament der Co-Abhängigkeit bei vielen gleich. Es gibt für Co-Abhängige keine einheitliche wissenschaftliche Definition. Zwar spielt sie in der psychotherapeutischen Praxis eine wichtige Rolle. Forschung gibt es allerdings im deutschsprachigen Kontext noch relativ wenig. International hingegen findet man in den seit den 80er Jahren eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen zu Codependency. Beobachtet wurde das Phänomen aber schon früher. Wer eine co-abhängige Beziehung hat, kann sie oft schlecht beschreiben. In den 1940er Jahren finden sich erste Beschreibungen der emotionalen und psychologischen Dynamik der Co-Abhängigkeit. Im Fokus standen damals in erster Linie Ehepartner und Partnerinnen von Alkoholabhängigen. Heute weiß man, dass diese Dynamik für jede Art der Abhängigkeit gelten kann. Eine der frühesten Beobachtungen stammt von der Psychoanalytikerin Karen Horney. Horney wurde 1885 in Hamburg geboren und forschte später in den USA. Die Analytikerin, die zu den Mitbegründerinnen des American Psychoanalytic Institute gehörte, schrieb im Jahr 1950 von einer morbiden Abhängigkeit der Person, die mit einem alkoholabhängigen Menschen zusammen ist. Horney beobachtete einen Drang zur totalen Hingabe und den Drang, sich selbst zu verlieren. Die Beschreibung von Co-Abhängigkeit hat sich in den darauffolgenden Jahrzehnten differenziert. Die Grundlage, die schon Karen Horney beschrieb, ist bis heute dieselbe. Obwohl davon auszugehen ist, dass sehr viele Menschen diesen emotionalen Prozess durchleben, ist das Syndrom der Co-Abhängigkeit im deutschsprachigen Raum wenig bekannt. Im englischen Kontext gibt es weitaus mehr Informationen. Die Verfasser einer Studie, die im Jahr 2024 im International Journal of Science Academic Research veröffentlicht wurde, beschrieben Co-Abhängigkeit als ein psychologisches Konzept, das eine ungesunde Beziehung beschreibt, die Menschen mit denen haben können, die ihnen am nächsten stehen. Eine Forscherin der St. George University in London beschreibt in einem im Jahr 2022 veröffentlichten wissenschaftlichen Essay, dass die Co-Abhängigkeit ein komplexes Problem sei, denn dass das psychische Wohlbefinden vieler Menschen beeinträchtigte. Obwohl das Konzept der Co-Abhängigkeit breite Anwendung finde, gäbe es Kontroversen und Missverständnisse, da es nicht klar definiert und verstanden wird. Wer in einer co-abhängigen Beziehung lebt, zur Partnerin, zum Vater, zur Schwester, zur Freundin, zum Sohn, zur Chefin, wird möglicherweise Schwierigkeiten haben, diese Dynamik zu beschreiben. Insbesondere, weil es die wenigsten wissen, dass diese Gefühle der Scham und der Schuld mit Co-Abhängigkeit zusammenhängen können. Aber auch, weil man den Zugang zu den eigenen Gefühlen verliert, weil man nicht mehr weiß, welche Gefühle zu einem selbst gehören und welche zur anderen Person. Karen Horney beschrieb das als Verlust des Selbst. Im Englischen spricht man von Enmeshment, am ehesten übersetzt mit Verstrickung, Verschmelzung. Auch ich spürte mich irgendwann selbst nicht mehr. Als er die Beziehung beendete, war es, als entledigte er sich eines Haufen Mülls. Das sagte mir auch. Und ich glaubte ihm. Ich fühlte mich wie Dreck, nutzlos, wertlos, schmutzig. Ich spürte keinen Schmerz, weder wegen des Endes der Beziehung, noch wegen seiner Abwertungen. Ich fühlte gar nichts mehr. Ich hatte jeglichen Kontakt zu meinem Inneren verloren. All die unverarbeiteten Gefühle vergrub ich, um weiter funktionieren zu können. Ich ließ den emotionalen Schmerz nicht zu, der mich seit der Beziehung begleitete. Ich stürzte mich in die Arbeit, in die Welt im Außen, um mich nicht mit meiner inneren Welt beschäftigen zu müssen. Das ging nicht lange gut. Ich wurde krank, körperlich krank. Die unverarbeiteten Gefühle holten mich ein. Diese Erkrankung wurde zu meiner Rettung. Ich konnte nicht mehr vor dem Schmerz davonlaufen. Ich fand eine Person, die mich auffing. Sie lehrte mich, mich kennenzulernen und nicht vor dem Schmerz wegzurennen. Ich las Bücher über Co-Abhängigkeit, wie Melody Beattys »Die Sucht gebraucht zu werden« oder »Der Gaslight-Effekt« von Robin Stern. Ich konnte nicht mit allem, was ich las, etwas anfangen, aber ich wurde zu einer Abenteurerin, die ihr Inneres erkundete und das mit sich nahm, was ihr half. Das tue ich bis heute. Es dauerte nicht lange und ich konnte wieder lachen. Es dauerte auch nicht lange, bis ich heilte. Nicht nur emotional, auch mein Körper heilte. Ich studierte die Dynamiken von Co-Abhängigkeit, um mich von ihnen befreien zu können. Denn was ich nicht sehe, kann ich nicht verändern. Ich übernahm die Verantwortung für meine Gefühle und hörte auf, anderen Menschen Macht über mein Inneres zu geben. Wie weit ich gekommen war, merkte ich, als ich nicht mehr das Bedürfnis hatte, meinem Ex-Partner die Schuld zu geben. Es ging nicht um ihn, es ging um mich. Der Weg aus der Co-Abhängigkeit heraus, sagt Jens Flasbeck, ist erst einmal der eigene Schutz. Falls Gewalt eine Rolle spielt, muss sich die Person der Situation entziehen und sich schützen. Dann geht es um emotionalen Schutz. Man müsse lernen, sich von den süchtigen Lügen, Manipulationen und Abwertungen abzugrenzen. Man müsse daran arbeiten, erklärt der Psychotherapeut, sich wieder körperlich und emotional wahrzunehmen und zu fühlen. Das kann eine Trennung bedeuten oder eine emotionale Abgrenzung innerhalb der Beziehung. Denn es gibt Beziehungen wie meine, die sich beenden lassen. Andere Beziehungen sind allerdings schwer oder gar nicht zu beenden. Kinder von abhängigen Personen leiden ganz besonders. Sie sind in einer ungleich verletzlicheren Situation als Erwachsene. Je früher im Leben emotionale Wunden und ein co-abhängiges Verhältnis entstehen, umso mehr innere Arbeit und Unterstützung braucht er später, um davon zu heilen. In ihrem Buch All About Love schreibt die afroamerikanische Autorin Bell Hooks: Addiction makes love impossible. Abhängigkeit macht Liebe unmöglich. Es ist gut, Grenzen zu setzen. Das zu verstehen war für mich einer der wichtigsten Schritte auf meinem Weg. Es war ein langer Weg heraus aus der Co-Abhängigkeit, aber wohl der wichtigste Weg, den ich jemals gegangen bin. Er hat mich gelehrt, wie gut es sich anfühlt, nur für die eigenen Gefühle verantwortlich zu sein, nicht für die anderer. Wie bestärkend es ist, dass ich in der Lage bin, selbst meine Grenzen einzuhalten und nicht darauf zu hoffen, dass es andere tun. Es fühlt sich gut an, nicht gemocht werden zu wollen, sondern ich selbst zu sein. Nicht so zu sein, wie andere es wollen, sondern so, wie ich es will. Ich habe mir eine Kraft erarbeitet, von der ich niemals gedacht hatte, dass ich sie haben könnte. Der gesamte Artikel ist nachlesbar im Zeit-Magazin Leben, Ausgabe 0725. Weitere Informationen, Fragen oder auch Anregungen gerne über meine Website www.burkhard-thum.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.